Hallöchen, ihr lieben Freelancer und Future Freelancer. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur 11. Folge von Boss Yourself Selbstbestimmt Freelancen. Und ich habe heute endlich mal wieder einen Interviewgast dabei. Es geht heute um das Thema, wie kannst du als Freelancer noch mehr aus dir selbst rausholen und zu einem Top-Freelancer werden. Mein Gast ist Fachmann dafür. Ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Mein Gast ist Marwan von Finally Freelancing und ich würde sagen, Marwan, stell dich doch am besten einmal eben selbst vor.
Ja, danke Lynn, schön, dass wir heute sprechen. Mein Name ist Marwan, ich bin seit 6 Jahren selbstständig und habe Anfang des Jahres eine Beratung für Freelancer in den kreativen Berufen und in den digitalen Berufen gestartet.
Was hast du denn vorher gemacht, bevor du da hingekommen bist? Das ist ja jetzt noch ein relativ frisches Unternehmen, ne?
Ja, genau. Ich habe ursprünglich Kommunikationsdesign studiert. Nach dem Designstudium habe ich einen Werkstudenten, oder im letzten Semester des Designstudiums, habe ich einen Werkstudentenjob angenommen bei einer Online-Marketing-Firma. Und dort habe ich dann knapp 4 Jahre gearbeitet und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen und habe angefangen mit Webdesign und auch ein paar Grafikdesign-Sachen und habe noch so Flyer und Visitenkarten mitgemacht. Und mit der Zeit habe ich mich immer weiter spezialisiert und habe mich auf UX-UI-Design spezialisiert, dann nur noch auf UX-Design und dann auf Conversion-Optimierung für Online-Shops und Software-as-a-Service-Unternehmen. Das waren so die 6 Jahre meiner Selbstständigkeit in Kurzfassung. Und innerhalb der letzten Jahre kam es immer wieder vor, dass Leute dann gefragt haben, hey, wie machst du das? Wie erstelle ich am besten ein Angebot? Wie verhandle ich am besten beim Kunden? Wie sorge ich dafür, dass ich mich von ungesunden Kunden trenne und? Und ich habe dann gemerkt, okay, das macht mir total Spaß, mich mit Leuten darüber auszutauschen und Leute haben teilweise auch schon mit den Augen gerollt, weil ich dann total immer aufgegangen bin, auch in privaten Kreisen, wenn wir uns über diese Themen unterhalten haben.
Wurdest du vielleicht auch mal ungefragt dazu verleitet, deinen Kommentar abzugeben?
Ja, genau. Ich fange dann immer direkt an und sage, ja, ich würde das so machen. Also bei dieser Kunde klingt von vornherein so und so. Und habe dann gemerkt, ey, versuch doch das mehr professionell zu machen für Leute, die wirklich mit den Dingen hadern, mit denen du auch jahrelang gehadert hast. Und das wäre doch super schön, wenn du dann die Selbstständigkeit für diese Leute erleichterst oder vielleicht auch ermöglichst. Und dieser Wunsch war irgendwie seit 1-2 Jahren immer lauter geworden. Und Ende letzten Jahres dachte ich, okay, ich versuche das mal und ich gehe da all in. Und seit Anfang des Jahres mache ich das.
Ja, mega cool. Also ich bin jetzt echt gespannt. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wer kann sich denn dann jetzt konkret an euch wenden? Also was sind das für Freelancer, mit denen ihr da zusammenarbeitet? In welchen Situationen sind die, in welchen Branchen, was machen die da genau?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also das sind erst einmal Freelancer, die entweder in den Anfängen stehen, also in den ersten 2 Jahren, sage ich in der Regel. Diese Freelancer, denen wird dabei geholfen, dass sie erstmal ein gutes Grundsetting haben, dass sie halt gut wissen, wie man sich positioniert, wie man auf sich aufmerksam macht und vor allem, wie man diese Aufmerksamkeit, die man generiert, durch Klicks, durch Likes, durch Leute, die einen anschreiben, wie man diese Aufmerksamkeit auch bei geeigneten Leuten in zahlende Kunden verwandelt. Weil gerade am Anfang leben sehr viele sozusagen von der Hand in den Mund oder sehr viele leben von Empfehlungen und ich kenne da jemanden und diese Person bringt mir x Leads im Monat und bisher lief das ganz gut. Also diesen Leuten, diesen Leuten helfe ich. Darüber hinaus helfe ich auch Leuten, die das selbst schon länger machen und an einem bestimmten Punkt stagnieren. Und das ist dann in der Regel, wenn die Leute dann viele Kunden haben, aber von ihrem Unternehmen oder von ihrer Selbstständigkeit regiert werden. Das heißt, in erster Linie fangen viele Leute an, selbstständig zu sein, weil sie selbstbestimmt sein wollen, weil sie sich selbst verwirklichen wollen, weil sie vielleicht nicht unbedingt weniger arbeiten, aber selbst entscheiden können, wann und wo und wie sie arbeiten. Und was dann passiert, wenn es anfängt gut zu laufen, dass es einem sehr schwer fällt, Nein zu sagen und man nimmt alles an und birgt sich sehr viel auf und das führt dazu, dass man halt konstant unter Strom steht, konstant erreichbar ist und dann verdient man zwar mehr Geld, aber das, was man mehr verdient, steht nicht in Relation zu dem mehr Stress und mehr Strom und mehr Erreichbarkeit, den man hat. Und diesen Leuten helfe ich dann, wie man durch, ja, Fokussierung auf die wichtigen Dinge, wie man schaut, okay, welche Kunden sind rentabel, wie schafft man es, weitere solche rentable Kunden zu bekommen und sich von den ungesunden Kunden, die nie zufrieden sind, die immer rumfeilschen bei jedem Preis, die ihre Rechnung nicht rechtzeitig bezahlen, wie man sich von denen lösen kann und wie man bessere Kunden gewinnt und wie man mit weniger eigentlich mehr erreicht als Freelancer.
Ja, ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast, dass viele dann ja, in dieser Freelancer-Arbeit, wenn man mittendrin steckt, den Blick darauf verlieren, was man eigentlich geplant hat als Freelancer, dass man das gemacht hat, weil man freier sein wollte, selbstbestimmter, weil man sich erhofft hat, ja, mehr Geld zu verdienen und irgendwie ja nicht gedacht hat, oh, ich werde jetzt Freelancer, um mehr zu arbeiten und weniger zu verdienen. Das ist ja eigentlich jetzt nicht die Idee, die meisten dahinter haben.
Genau. Das
Nein.
ist halt auch dieser Trugschluss, weil viele kommen dann in der Regel aus einer Festanstellung, wo sie dann irgendwie 2, 3, 4 oder auch 5.000 Euro verdienen, vielleicht auch mehr. Und sobald sie selbstständig sind, machen die halt Aufträge und stellen dann Rechnungen von 6, 7, 8.000 Euro und denken, boah, das läuft ja richtig gut und das ist ja mega gut. Am Anfang ist es halt so wie Blutlecken, weil man denkt, boah, ich arbeite in meiner eigenen Tasche. Aber mir ist es selbst so gegangen, dass ich in den ersten Jahren so viel gearbeitet habe und so viel auch unter Strom war und auch nicht weiter wusste, ey, bin ich jetzt ein schlechter Freelancer, wenn ich am Wochenende nicht zurückschreibe? Bin ich jetzt ein schlechter Freelancer, wenn ich 2 Wochen überhaupt nicht erreichbar bin? Ich erinnere mich an einmal, da war ich mit meiner Familie im Urlaub, mit meinen Geschwistern und meiner Mama haben wir uns ein langes Wochenende gemacht, an der Ostsee und ich stand so unter Strom, weil ein Kunde mir kurz vor diesem Wochenende eine E-Mail geschrieben hat, dass er nicht so zufrieden ist und dass das und das nicht geht und das und das. Und das war ein Kunde letztendlich, der im Nachhinein 250 Euro für ein Webdesign gezahlt hat. Das war ganz in den Anfängen und ich stand komplett unter Strom. Und das Problem ist halt, man ist dann häufig so alleine auch. Man denkt so, oh, und hat jetzt keinen Arbeitskollegen oder die Familie kann da auch nicht helfen. Und das sind alles Dinge, ja, die überhaupt nicht sein müssen, wenn man von vornherein das richtige Framework hat, in dem man ja seine Arbeit macht.
Ist echt übel. Also das ist ja auch einfach kein Einzelfall. Ich glaube, da gerade, also ich meine, einerseits ist es ja gut, wenn man offen ist für Kritik und auch annimmt, was man wieder gespiegelt bekommt von den Auftraggebern und so. Aber man muss sich da ja schon erstmal auch so eine Resistenz erarbeiten und sein eigenes berufliches Selbstbewusstsein aufbauen. Deshalb glaube ich, geht es bestimmt vielen gerade am Anfang, so wie es dir da auch ging, dass du einfach vielleicht auch noch nicht weißt, wie läuft. Ich nehme erstmal lieber alles an und ja, man weiß ja nicht und ich nehme mich da selbst auch gar nicht aus. Das ist schon problematisch. Aber mal zurück zu deinem Business. Du sagst ja, du hilfst Freelancern dabei, Top-Freelancer zu werden. Was bedeutet das denn? Was ist denn ein Top-Freelancer?
Ich habe versucht oder ich versuche diesen Ausdruck selber etwas zu prägen. Ein Top-Freelancer ist jemand, der sich seine Kunden erstmal aussuchen kann. Also ein Top-Freelancer ist jemand, der in der Regel mehr Anfragen hat, als er Zeit hat, die er arbeiten möchte oder die er zu vergeben hat. Das führt dazu, unweigerlich dazu, dass man sich seine Kunden aussuchen kann. Ein Top-Freelancer lebt nicht von der Hand in den Mund. Er ist genau das Gegenteil von einem Hand in den Mund-Freelancer. Viele Freelancer werden unruhig, wenn einen Monat lang Aufträge etwas zurücknehmen oder ausbleiben, weil das, was sie verdienen in dem Monat, geben sie aus in dem Monat für Miete, für andere Dinge. Und ein Top-Freelancer hat Rücklagen von 6 Monaten, von einem Jahr. Das gibt ihm das Selbstbewusstsein und das Standing bei Kunden, bei denen er von vornherein ein mulmiges Bauchgefühl hat, zu sagen, nein, danke, weil er genau weiß, hey, ich habe mir einen Puffer erspart und ich weiß, wie das läuft. Ein Top-Freelancer muss sich nicht dem Preiskampf hingeben, weil er nicht alles anbietet und nicht das macht, was ich zum Beispiel am Anfang gemacht habe. Ja, ich mache Websites, ich mache Visitenkarten, ich mache Flyer, sondern ein Top-Freelancer sagt, mein Angebot kommt vielleicht für 10% der Leute in dieser Branche in Frage, weil nur diese Leute haben explizit dieses Problem. Aber dafür kennt er diese 10% der Leute so gut, dass sie selbst erschrocken darüber sind, wie jemand sie so gut kennt und wie jemand ihre Probleme so gut kennt. Das heißt,
Aber
wenn er
man
sich
soll sie
dann.
nicht verwanzen, also man
Nein,
spielt
nein,
nicht
nein.
Spion.
Nee, das war
Das
nicht
wäre
die
jetzt eine geile
Mittagspause.
Wendung in dieser Unterhaltung, indem du
Ja.
einfach deine Kundschaft aussäumst.
Nee, aber es ist eigentlich so ähnlich. Also wirklich nicht Verwandten, aber dass, wenn man sich mit einem Kunden unterhält, dass man den Kunden und die Probleme des potenziellen Kunden mit einem Interessenten, dass man die Probleme des Interessenten so gut kennt, dass er denkt, alter Schwede, ich hatte jetzt Gespräche mit 6 Freelancern, aber diese sechste Person, also der Top-Freelancer, der kennt mich so gut, weil der genau weiß, ich möchte nicht nur eine schönere Website oder ich möchte nicht nur diese Dienstleistung, sondern er kennt meinen darunterliegenden Schmerz und meine Frustration dahinter. Und dadurch, dass er sich halt nur darauf spezialisiert, sieht er halt den gemeinsamen Nenner seiner Zielgruppe und kennt die Probleme so gut. Und dadurch hebt er sich aus diesem Preiskampf und die Person sagt, okay, ich bin auf jeden Fall bereit dafür, mehr zu zahlen, weil ich weiß, diese Person kannte mich so gut. Und der Top-Freelancer hingegen braucht weniger Zeit als die Konkurrenz, weil er ausschließlich das macht und nichts anderes, kann viele Sachen teilautomatisieren, hat vielleicht noch Selbstunterstützung bei den Sachen, weil er andere Freelancer kennt, weil er Sachen abgibt, weil er Sachen automatisiert hat und kann so seinen Stundensatz hebeln und Stundensätze verlangen, die sonst für andere immer unrealistisch sind oder die einem einen Vogel zeigen. Und das sind auch so Dinge, dass der sich halt von dieser Zeit-Geldkette gelöst hat. Und das ist dann auch letztendlich der Schlüssel zu dem mehr Arbeit machen, die einem Spaß macht und in weniger Zeit auch mehr Ergebnisse sehen und mehr verdienen, weil man halt besser wird in der Sache und weil man Kunden hat, die bereit sind, diese Premiumpreise zu zahlen.
Jetzt klingt das natürlich in der Theorie ganz prächtig, aber angenommen, ich starte jetzt. Und habe einen Tagessatz X, hätte aber gerne einen Tagessatz X mal 2. Wie mache ich das? Also wie komme ich denn dahin?
Gute
Wie,
Frage.
also wie
Also.
bringe ich die Leute dazu, dass sie sagen, ja, okay, den Preis zahle ich, abgesehen davon, dass ich absoluter Experte auf dem Gebiet bin?
Also, es fängt erstmal so an. Natürlich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel von, oder was machst du genau? Welche Sachen bietest du an? Als hypothetisches Beispiel nehme ich jetzt mal.
Ja, okay. Lindas hypothetische Beispiel. Also ich arbeite als Redakteurin beim Radio. Ich bin Fernsehautorin sozusagen. Also ich produziere TV-Beiträge in Regie und in der Produktion dann eben. Ich mache Podcast-Beratung und Podcast-Umsetzung und Moderation biete ich an.
Ja, das heißt, du bietest jetzt diese Dinge an und du hast einen bestimmten Tagessatz, Stundensatz. Wenn ich jetzt auf der Suche bin nach einer Podcast, du sagst, du machst Podcast-Beratung und Produktion. Genau, wenn ich jetzt auf der Suche nach einer Podcast-Beratung und Produktion bin, dann hast du für mich in meinen Augen eine geringere Resonanz als jemand, der nur Podcast-Beratung und Produktion anbietet. Das heißt, mal angenommen, du hast 10 Aufträge im Monat und jeder fünfte Auftrag davon ist eine Podcast-Beratung. Das heißt, wenn die Podcast-Beratung und Produktion reinkommen, fängst du damit an, musst dich wieder ein bisschen arbeiten, liest dir das Briefing durch. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich schaue mal, also das wäre das Erste, was ich machen würde. Du schaust in deiner bisherigen Freelance-Laufbahn, in der Vergangenheit schaust du dir deine Kunden an, die du hattest. Du guckst und in der Regel verhält sich das so, dass man den größten Umsatz seiner Freelance-Karriere mit einem kleinen Teil der Kunden gemacht hat. Und dann sieht man auch einen gemeinsamen Nenner in der Branche, dass du sagst, okay, die Kunden aus der Vergangenheit, die Kunden, die wirklich den meisten Mehrwert hatten aus der Zusammenarbeit mit mir, sind die Kunden vielleicht aus der Moderation, aus der Podcast-Beratung und Produktion, vielleicht aus der Redaktion, dass du da einen gemeinsamen Nenner findest und sagst, okay, die hatten den größten Mehrwert aus meiner Zusammenarbeit. Wie wäre es, wenn ich mich, das passiert nicht von heute auf morgen, ich empfehle keinen, dann zu sagen, du sagst jetzt zu allem Nein und machst nur noch das, sondern das ist ein Prozess. Aber der erste Schritt ist, wie wäre es, wenn ich mich nach außen hin jetzt zu einer Sache committe, bei denen ich bereits schon am meisten Erfahrung habe, bei denen ich die beste Kundenresonanz habe und bei denen ich schon die meisten Assets habe, mit denen ich starten kann. Und wenn deine Assets sind, dass du bisher in der Podcast-Beratung und Produktion vielleicht 4, 5 Kunden hattest, die total happy waren, bei dem du verglichen mit den anderen Dingen, weil du ganz vorbildlich deine Zeit getrackt hast, in der Regel verdient man an einigen Projekten mehr und an anderen weniger und auch wie sich das für dich anfühlt. Natürlich musst du das auch Spaß machen, natürlich musst du dich damit irgendwie identifizieren können. Ich kenne das selber von vielen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie wenn sie 8 Dinge anbieten oder 8 Sachen machen, gibt es häufig ein, zwei Dinge, die ihnen am meisten Spaß machen. Und dann sage ich, okay, stimmt auch die Marktnachfrage damit, stimmt auch die Zufriedenheit der Kunden damit einher. Und wenn das stimmt, dann geht halt dieser Prozess los, dass ich sage, dass wir gemeinsam ein Konzept erarbeiten, dass wir erstmal das Angebot feinschleifen und sagen, okay, wenn es bei dir jetzt Podcast-Beratung ist, Podcast-Produktion, dass wir dann sagen, okay, nach außen hin positionieren wir dich als Expertin für Podcast-Beratung und Podcast-Produktion. Das heißt, wenn die Bestandskunden jetzt kommen mit anderen Dingen und du erstmal nicht nur für Podcast-Aufträge bist, nimmst du dir natürlich weiterhin an, aber nach außen hin versuchst du dir diese Expertise als Podcast-Beraterin und Podcast-Produktion aufzubauen. Und dann schauen wir natürlich, welche Assets du hast, also welche Dinge du mitbringst, bei denen andere vielleicht nicht mithalten können. Und das wäre vielleicht deine Erfahrung in Moderation, in Redaktion, dass wir dir einen schönen USP einschleifen und sagen, dein USP ist es. Du hast Erfahrung in Journalismus, du hast Erfahrung in Redaktion und deswegen hast du eine ganz andere Expertise in dem Bereich als jemand, der sich jetzt vielleicht ein E-Book gekauft hat oder der sich irgendeinen Online-Kurs angeschaut hat. Und so positionieren wir dich, dass du irgendwann die Brand bist, dass ich dich im Kopf habe, wenn ich an Produktion und Podcast-Beratung denke. Und dass du sagst, du kannst gerne mit mir zusammenarbeiten. So läuft meine Zusammenarbeit in der Regel ab. Und wenn du bisher bei deiner Zusammenarbeit ein Erstgespräch mit mir geführt hast oder ein Kickoff-Meeting machst, in dem du Informationen von mir nimmst, wo willst du hin mit deinem Podcast, Marwan? In welche Richtung möchtest du gehen? Was erarbeiten wir? Dass du viele dieser Dinge teilautomatisierst, dass du sagst, okay, du hast Dinge automatisiert, du schickst mir einen Link, in dem ich diese Dinge von vornherein ausfülle, du schickst mir vielleicht ein Video, in dem du die Richtlinien für die Zusammenarbeit mit dir absteckst, dass wir das halt nicht mehr verbal machen. All diese Dinge hast du teilautomatisiert und irgendwann sagst du dann gar nicht mehr vielleicht deinen Stundensatz oder deinen Tagessatz, sondern sagst, hey, ich habe ein Paket, wo ich sage, mein Paket ist es, deinen Podcast auf Flughöhe zu bringen. Darin sind inkludiert 4 erste Podcasts, eine Kickoff-Session mit Beratung und ich liefere dir die Analytics-Daten daraus und ich kann dir sagen, dass in der Regel Leute aus deiner Branche nach so und so vielen Podcast-Serien, wenn wir die so spreaden, so viele Ergebnisse haben. Das heißt, du sprichst direkt mit mir Business-Sprache und bist nicht mehr jemand, der einfach die Aufgaben bekommt und sagst, ja, hier hast du einen Podcast, sondern du lernst mit mir Business-Sprache zu sprechen und sagst mir, was das für einen Wert meinem Unternehmen gegenüber vielleicht auch einen monetären Wert hat. Und wenn ich weiß, dass der monetäre Wert nach so viel, wenn du sagst, okay, wie viel kostet dich ein Kunde, dann sage ich, bisher gebe ich 1.000 € für einen neuen Kunden aus. Dann sagst du, okay, durch meinen Podcast schaffe ich es, dass du nur noch 500 € für einen Kunden ausgibst oder das sparst. Also, dass du dann auch das sind halt die Skills, die ineinander kommen, dass du auch verkaufen lernst, dass du Businesssprache sprechen lernst und irgendwann, wenn du für diese Beratung dann, für dieses Paket 5.000 € nimmst, aber selber hast du vielleicht 4 Tage, 24, nicht 24 Stunden, sondern 32 Stunden hast du wirklich Zeit darin verbraucht. So hast du jetzt schon mal deinen Stundensatz gehebelt, wenn du jetzt davor drunter liegen sollte. Natürlich kannst du dann, wenn du immer besser wirst, dann hast du bessere Referenzen. Und dann bin ich deine erste Referenz und sage, ey, durch den Podcast mit Lynn habe ich es geschafft, meine Neukundenkosten von 1.000 € auf 500 € zu reduzieren. Bei 10 Neukunden im Monat hat mir das 5.000 € im Monat gebracht, über ein Jahr gesehen, hat mir das 60.000 € gespart. Das heißt, wenn du das schaffst, dann solche Kundenergebnisse zu liefern, dann führst du ein ganz anderes Gespräch bei den nächsten Kunden. Dann sagt er, boah, krass, ich habe noch höhere Neukundenkosten und dann kannst du anfangen, nach Wert zu bemessen. Und dann ist es einfach eine Sache, wie viel Wert bringst du deinem Kunden und was zahlt er für diesen Wert. Und durch dein USP hat der Kunde das Gefühl, er kann das nicht woanders bekommen, er muss es bei dir machen. Das vermeidet, dass du halt vergleichbar bist mit anderen Mitstreitern und dass der Kunde keine anderen Optionen hat. Das wäre jetzt so ein Case für die Transformation als Top-Freelancerin.
Ich glaube tatsächlich bei vielen Freelancern, gerade vielleicht so im Medienbereich und so, ist echt das Problem, dass sie nicht diese, wie du sagst, Businesssprache sprechen und so Zahlen völlig unterschätzen. Also sowohl die eigenen Zahlen in Sachen von ich reflektiere mein Business, als auch ja, sowas wie du sagst, wie die Ergebnisse irgendwie, die man selber sich erarbeitet hat und durch irgendwelche Projekte dann mal zusammenfassen könnte, in Zahlen komplett unterschätzen.
Genau, das ist halt.
Gerade ja, wenn man so im alltäglichen Trott irgendwie in Anführungsstrichen rumdümpelt, ne?
Das ist der größte durchlaufende rote Faden, den ich mit allen Leuten sehe, mit denen ich zusammenarbeite. Das sind häufig tolle Leute, die machen tolle Arbeit, das sind Kreative und sie lieben ihre Arbeit. Und darin liegt Segen und Fluch zugleich, weil sie sagen, ich liebe das, was ich mache. Und in diesem Satz schwingt schon ein unterschwelliges, die Liebe zu meiner Arbeit ist ja schon meine Bezahlung, ist ja schon meine Genugtuung. So, das ist, als wenn jemand sagt, ja, keine Ahnung, Michael Jackson hat es auch geliebt, zu tanzen und zu singen. Und trotzdem war er reich. Das heißt, das eine muss das andere nicht ausschließen. Und was vielen Leuten fehlt, das sind tolle Leute, die haben gute Skills, aber da fehlt, dass man die Skills abrundet in Richtung Business, dass du mit einem Businessinhaber nicht über Gestaltung oder über wie ein Podcast produziert wird sprichst, sondern erzähle mir, was mir der Podcast bringt und warum der Podcast für mein Businessproblem gerade die perfekte Lösung ist. Wenn du mir das glaubhaft verkaufen kannst, dann sitzt du mit mir an einem ganz anderen Tisch als jemand, der sagt, ja, guck mal, beim Podcast machen wir das so, wir würden das so und so. Ich bin ein Business Owner, ich habe viel zu tun, ich will mich da nicht reindenken, deswegen spreche ich mit dir. Erklär mir aber, wie deine Podcast-Lösung mir mein Problem löst und idealerweise kannst du es dann belegen mit Rezensionen, mit Testimonials, für die du das Problem schon gelöst hast. Und da ist halt dieser Trick dabei, dass viele sagen, ich habe ja keine Testimonials, okay, dann halte am Anfang die Hemmschwelle so gering, mit dir zusammenzuarbeiten, dass du sagst, hey, lieber Kunde, ich bin jetzt ganz offen, ich habe noch keine Testimonials, deswegen bekommst du gerade einen Early-Bird-Preis, den ich sonst nicht rausgeben würde. Deswegen kostet das nur X. Und das ist halt dieses Long-Term-Denken und nicht dieses kurzfristige, ich schnappe einfach nach allem, was mir entgegengeschmissen wird, sondern wenn man Long-Term sagt, okay, mein Ziel ist es, in einem Jahr als Podcast-Expertin im deutschen Raum zu sein, dann muss ich jetzt wirklich mich auf dieses Ziel fokussieren und ich muss jeden Tag, also ich muss von einem Jahr in der Zukunft zurückdenken, was muss in den nächsten 3 Monaten passieren, was muss in den nächsten 2 Monaten passieren, was muss in dieser Woche passieren. Und jeder Tag dient eigentlich dazu, auf dieses Ziel hinauszuarbeiten. Und ich weiß genau, ich muss mit x Leuten sprechen, davon kommen x Interessenten raus, aus diesen Interessenten ergeben sich vielleicht ein Neukunde. Boom. Und dass man dann wirklich so ein bisschen auch als Business Owner denkt und so ein bisschen mehr diese Business-Komponente bekommt und auch keine Angst hat vorm Verkaufen, keine Angst davor hat, hinter seinen Preisen zu stehen und auch mit Selbstbewusstsein sagen kann, okay, dann nicht. So, und das fehlt halt vielen.
Ja, voll. Ich habe auch schon eine Folge gemacht zum Thema Preisgestaltung und das war auch für viele ein total emotionales Thema, weil sich meinem Gefühl nach gerade Frauen erst recht nicht trauen, für ihre eigenen Preise einzustehen und die irgendwie zu kalkulieren. Und da, ich glaube, da herrscht immer noch so viel Verunsicherung,
Das glaube ich.
überhaupt einen Preis festzumachen, ne? Und dann vielleicht auch noch einen hohen Preis. Also das erfordert ja durchaus Mut, da so selbstbewusst reinzugehen. Was würdest du denn sagen, was kann jeder, der hier zuhört, jeder Freelancer, schon mal selber machen als erste Schritte, um mehr in Richtung Top-Freelancer zu gehen, außer natürlich sofort dich zu kontaktieren?
Also frei raus habe ich es eben schon ein bisschen angerissen. Ich würde erstmal schauen, mit welchen Kunden habe ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Gibt es einen gemeinsamen Nenner aus den Branchen, aus den Kunden, aus meinem jetzigen Angebot, mit meinem jetzigen Skillset, mit meinen jetzigen Netzwerken? Was wären die nächsten Schritte für mich, um ein USP, ein Unique Selling Point zu erarbeiten? Heutzutage reicht es nicht mehr, Mädchen oder Mann für alles zu sein. Das Schlimmste, was ich sehe, wenn auf deiner Website steht, ich mache Grafikdesign, Visitenkarten, Flyer, Webdesign, SEO, SEA, Medienproduktion, wo ich so denke,
Oh, ja,
das
wie so ein
ist
Asia-Restaurant, das irgendwie alles
genau.
anbietet.
Du bietest alles an und das funktioniert nicht. Auch durch die Globalisierung funktioniert das nicht. Diese Person geht auf Fiverr oder auf Upwork und findet jemanden, der das umso günstiger macht. Das heißt, überzeuge mit deinem Service, überzeuge mit deiner Erfahrung und positioniere dich als Spezialistin. Das wäre das Erste. Und zu dieser Spezialistenpositionierung habe ich immer eine kleine Anekdote, die ich immer mitgebe. Stell dir vor, du bist in einem Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob Leute so Rollenspiele, also Videospiele kennen von damals. Da hat man meistens einen Charakter und den konnte man immer ableveln und der hatte unterschiedliche Skills. Und stell dir vor, dein Charakter hat 10 Skills und du bekommst 10 Skillpunkte im Jahr. Das heißt, du wirst in jedem Skill wirst du um einen Punkt besser. Sobald du dich als Experten positionierst für nur eine Sache, bekommst du nach einem Jahr auch 10 Skillpunkte, aber du hast nur ein Skill. Und dieser Skill wird dann um 10 Punkte besser. Das heißt, Leute unterschätzen, die sagen, ich bin aber keine Expertin. Sobald du dich zu einer Sache committed hast, geht so viel Seelenfrieden einher, weil du nicht mehr überall auf dem Laufenden bleiben musst. Du musst nur bei dieser Sache immer dazu lernen und dich konstant weiterbilden. Und ganz schnell wirst du als Expertin wahrgenommen, wenn du dann regelmäßig dein Gelerntes mit den Leuten teilst, wenn du einen vernünftigen Social Media Plan hast und sagst, okay, ich poste ein paar Mal die Woche meine Erfahrungen über das Thema, Rezension, vielleicht auch die Lösung von anderen. Also, dass man erstmal sagt, okay, ich suche mir eine Nische aus, ich werde zur Expertin und dann ganz wichtig, für seine Preise einstehen, von vornherein sein Minimum definieren. Vielen passiert es, dass sie im ersten Gespräch sagen, ja, ich koste 50 Euro die Stunde. Und nachher denken die, oh Mann, das war viel zu günstig, das hätte ich nicht machen sollen. Definiert diese Dinge, bevor ihr in ein Gespräch geht. Definiert wirklich euer Minimum, was ihr verdienen müsst, und definiert das, wonach ihr geht. Und da sollten auch Dinge mit einspielen. Hilft mir diese Kundenrezension danach, bessere Kunden zu bekommen? Das heißt, ein Kunde in der Nische, die ich sein möchte, da kann ich mehr Gestaltungsspielraum haben in der Preisgestaltung, weil ich genau weiß, dass ich danach eine super Rezension bekomme, um dann weitere Kunden zu locken, als ein Kunde, der vielleicht was will, was gar nicht mit meiner Nische einhergeht. Genau, also ganz wichtig, Positionierung, dafür sorgen, dass Leute einen sehen. Das kannst du schon ganz einfach machen, indem du dir vornimmst, dreimal die Woche auf LinkedIn vielleicht, je nachdem, wo deine Branche ist, auf LinkedIn, auf Instagram oder auf Facebook, was zu posten. Und hier auch ganz wichtig der Hinweis, poste bitte nicht für deine Kollegen, poste für deine Zielgruppe. Wenn du Designerin bist und mal angenommen, du designst Websites für Finanzdienstleister, dann möchte ich wissen, warum eine gute Website einem Finanzdienstleister mehr bringt, welche Ergebnisse sie dem Finanzdienstleister bringt, als eine schlechte Website für einen Finanzdienstleister. Das heißt, erstellt Inhalte für eure Zielgruppe und nicht für eure Kollegen. Ganz wichtig. Und dann müsst ihr einen Plan haben, wie die Leute, die mit euren Inhalten interagieren, dass ihr diese Leute einfach mit denen sprecht, ganz unverbindlich. Hey, danke für deinen Kommentar. Hast du nicht mal Lust, dich 10 Minuten unverbindlich auszutauschen über das Thema oder hast du Fragen? Einfach in Vorleistung gehen und den Leuten helfen. Da könnt ihr schon mit eurer Expertise glänzen und dann wirklich gezielt den Kunden nicht sagen, hier hast du meine Lösung, sondern den Kunden verstehen. Leute kaufen bei Leuten, bei denen sie verstanden werden. Versteh, also verkaufen ist
Ja.
wirklich ein Ding von Empathie und Einfühlungsvermögen.
Ich glaube, dieses Verkaufen ist auch einfach wirklich was bei vielen gar nicht im Kopf drin ist, weil das ja irgendwo auch eine eigene Berufssparte ist und viele einfach ein super krasses Problem damit haben, etwas zu verkaufen und noch größeres Problem, sich selbst zu verkaufen.
Ja, genau. Und da sage ich auch ganz vielen Freelancern, ihr macht so viel, um eure Skills auch zu bessern. Ihr seid so gut in euren Skills. Wie wäre es, wenn ihr einen kleinen Teil eurer Zeit in Verkaufen lernen steckt?
Ja.
Weil das 80-20-Prinzip greift hier. Das heißt, es gibt dieses Beispiel, um 80% eine Sprache zu lernen und damit irgendwie draußen gut klarzukommen in dem Land oder in der jeweiligen Sprache, braucht man 6 Monate, wenn man gut ist und fleißig ist und sich da reinhängt. Aber um 100% der Sprache zu beherrschen und das wirklich die komplette Sprache perfekt, alle Grammatikformen, die meisten Worte kennen und, braucht man 10 Jahre. Das heißt, es ist exponentiell länger. Das heißt, ihr, was ich den Leuten, die gerade zuhören, sagen möchte, ihr seid in der Regel schon über den 80% in eurem Skill oder den 70%, wenn ihr gerade anfangt. Und bei Sales und bei Verkaufen seid ihr vielleicht bei 0%. Das heißt, ihr kommt da sehr, sehr schnell auf 50, 60, 70% mit verglichen geringem Aufwand. Versucht diesen Skill ein bisschen abzugraden. Ihr sollt nicht die Verkäufer vor dem Herren werden. Das ist nicht euer Job. Wenn ihr es da schafft, euer Verkaufsskill aufzuwerten, denkt an das letzte Jahr. Wie viele Gespräche habt ihr geführt mit Interessenten, die nicht zu Kunden geworden sind? Mal angenommen, ihr habt 30 Gespräche geführt und davon sind 5 Leute zu Kunden geworden. Und wenn eure Verkaufsskills jetzt um 70% verbessert werden, weil ihr vorher nichts gemacht habt, hättet ihr vielleicht 12 Leute daraus zu Kunden verwandeln können. 7 Kunden mehr. Wenn ihr 3.000 Euro pro Kunde als Durchschnitt ungefähr nehmt, dann wären das 21.000 Euro mehr. Und das wäre vielleicht ein Investment von eine Stunde in der Woche verkaufen lernen.
Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich einfacher, als man denkt, wenn man sich einmal da reinfuchst. Da gibt es ja wirklich super entspannte Möglichkeiten, einen Online-Kurs erstmal zu belegen oder sowas in die Richtung und sich da mal so ein bisschen Grundwissen anzueignen einfach.
Genau, Grundwissen aneignen, auch einfach mal Leute aus dem Bekanntenkreis, einfach mal ein Rollenspiel spielen und sagen, hey, du bist der Kunde, du bist der skeptische Kunde und ich muss dich von meiner Leistung überzeugen. Das bringt so viel, sich bestimmte Sätze und Dinge zurechtlegen, die einfach fließend von den Lippen gehen und die man immer wieder sagen kann, weil man manchmal aufgeregt ist oder weil man manchmal irgendwie wortkarg ist, dass man einfach mal vor dem Spiegel bestimmte Dinge übt und sagt, lieber Kunde, ich bin zuversichtlich, dass wir, wenn wir A, B und C machen, dass wir das herausbekommen. Aus der Vergangenheit habe ich diese Erfahrung gemacht mit den Kunden und das wirkt einfach viel professioneller. Der Kunde fühlt sich einfach viel besser aufgehoben, als wenn man ja unsicher ist, rumstottert. Und es gibt ja diesen Spruch, Pferde spüren, wenn jemand ängstlich ist und schmeißt diese Person dann vom Rücken. Das heißt, der Kunde spürt es, wenn du unsicher bist. Der Kunde spürt es, wenn du Angst hast, deinen Preis zu pitchen. Sobald du sicher wirst im Verkaufsgespräch, sobald du souverän und sicher auftrittst, sagt das was auch über deine Dienstleistung aus. Weil als Freelancer bist du deine Dienstleistung. Der Kunde nimmt dich und die Qualität deiner Arbeit setzt er mit dir, mit deinem Auftreten und deiner Persönlichkeit gleich. Wenn du eine souveräne, selbstbewusste, tief gewurzelte Persönlichkeit bist, die tiefes Vertrauen in sein Können hat, weil du sicher bist in den Verkaufsgesprächen, denkt der Kunde, ich habe jetzt mit 5 Leuten gesprochen, 4 haben herumgestottert und haben sich um Kopf und Kragen geredet, aber die letzte Person hat souverän ihre Leistung rübergebracht. Ich habe es alles verstanden. Sie hatte kein Problem damit, einfach Gesprächspausen einzulegen und ich fühle mich richtig gut bei der.
Ja, dann ist wohl klar, wohin die Entscheidung fällt.
Ja, genau, das ist so.
Ich glaube, hier sitzen jetzt viele Hörer vor und denken sich so dumm, die dumm, ich lerne gleich mal verkaufen im Anschluss.
Ja, und wie gesagt,
Ja.
man muss kein Profiverkäufer werden. Es reichen auch nur Basics, Gesprächsführung. Welche Fragen stelle ich immer wieder? Habe ich einen bestimmten Ablauf eines Gespräches? Wie funktioniert Verkaufen? Also der Kunde, wie kann ich den Kunden so gut verstehen? Und ein Verkaufsgespräch geht auch nicht darum, auf Teufel komm raus zu verkaufen. Es geht darum, herauszufinden, kann ich dem Kunden helfen mit meiner Dienstleistung? Und wenn ja, dass ich ihm das in einem Rahmen mitteile und gebe, um ihm das so schmackhaft wie möglich zu machen. Aber wenn ich ihn nicht, wenn er auf meine Leistung, also wenn ich ihm nicht helfen kann oder es ein Kopfschmerzkunde ist, dann muss ich meine Leistung auch gar nicht anbieten. Also dann, es geht halt einfach, wenn man da ein bisschen, ja, entspannter rangeht und sagt, hey, ich höre mal, was der Kunde zu sagen hat, ich gucke mal, ob ich ihm helfen kann. Wenn ich ihm helfen kann, mache ich ihm ein Angebot und viele haben immer Angst und sagen, oh Gott, ich kann das doch nicht verlangen und oh, Geld und das eklige Thema, man spricht ja nicht darüber. Und wo ich so denke, versucht einfach mal umzudenken. Ich sage auch manchmal Kunden, verwechsel nicht, also ich bin dann so enthusiastisch dabei, dass ich denen mit meiner Leistung helfen kann, dass ich gar nicht anders kann, als ihnen ein Angebot zu machen, als sie als Kunden gewinnen zu wollen. Weil ich empfinde das als meine Verpflichtung, jemandem die Chance zu geben, wenn du jetzt Freelancer bist, jemandem die Chance zu geben, deinen tollen Service in Anspruch zu nehmen, jemandem die Chance zu geben, deine tolle Podcast-Beratung in Anspruch zu nehmen, weil du genau weißt, dass du dieses Problem des Kunden lösen kannst. Und bei mir ist das dann, jemandem die Chance zu geben, dass das Berufsleben und somit auch ein Großteil des eigenen Lebens verändert wird in dem Freelancing. Deswegen denke ich mir dann immer so, am Anfang war ich auch so, oh, kann ich das machen? Jetzt denke ich so, ey, ich sehe, wie glücklich meine Kunden sind. Und wenn ich jemand Neues spreche, bei dem ich weiß, dass ich ihnen helfen kann, dann wäre es eigentlich unfair ihm gegenüber, nicht zu pitchen und nicht zu verkaufen.
Ja, richtig cool. Was würdest du denn sagen, wer sollte sein Geschäftsmodell unbedingt überdenken? Was sind so Anzeichen dafür, dass ich jetzt aufwachen sollte und sofort das Ruder rumreiße?
Leute sollten ihr Geschäftsmodell überdenken, wenn sie eine Commodity anbieten. Das heißt, wenn sie ein Massenprodukt anbieten, wenn sie etwas anbieten, was ich überall bekomme. Das sind universelle Gesetze des Marktes. Viele Leute sagen dann immer, oh, verkauf dich nicht unter Wert und du musst doch und das und ich bin, I'm all for it. Wahrscheinlich hast du das jetzt auch mittlerweile mitbekommen, dass ich dafür bin, dass man sich nicht unter Wert verkaufen sollte. Nur viele Leute, es hilft zu verstehen, dass der Markt keine Rücksicht drauf nimmt. Wenn ich vor 10 Jahren für einen Flyer 300 Euro nehmen konnte, dann bringt es nicht, mich jetzt trotzig zu sein und zu sagen, oh, die gute alte Zeit, damals konnte ich 300 Euro für einen Flyer nehmen, jetzt zahlen die Leute nicht mal 20 Euro dafür. Dumme Kunden, dumme Leute, die Kunden sind nicht dumm. Die Kunden, es gibt einfach andere Optionen. Ich kann das irgendwo anders einstellen, vielleicht macht das jemand anders offshore für mich. Natürlich kommt jetzt wieder die Diskussion, ja, die Leute haben geringere Lebenshaltungskosten und, und. Klar, aber dem Kunden ist das egal. Wenn die Arbeit auch 10% nur schlechter ist, dann ist der Kunde trotzdem zufrieden, weil er vielleicht 80% oder 90% weniger zahlt. Das heißt nicht, dass du jetzt das Handtuch schmeißen solltest. Im Gegenteil, glänze mit anderen Dingen. Glänze mit deiner Expertise, glänze mit Beratung, glänze mit Service. Wenn die Leute zwei Dinge mitnehmen können, nehmt euch eine Sache vor und werdet richtig gut in der Sache und versucht, etwas mit einzubringen, was euch persönlich ausmacht, was eure Expertise ausmacht. Und das kann sein, noch tiefer in eine Nische gehen. Das kann vielleicht für jemanden sein, der Podcast-Produktion anbietet, zu sagen, hey, ich bin professionelle Moderatorin, weil ich Erfahrung da drin habe. Und boom, sobald du dann in einem Pool bist mit anderen Podcast-Produzenten und dann nimmst du noch die Eigenschaft Moderation mit rein und professionelle Moderatoren, merkst du, dass der Pool ganz, ganz, ganz ausgedünnt ist, weil ganz wenige da mithalten können. Das heißt, schaut, dass ihr euer Angebot so präsentiert, dass ihr nicht mehr extrem vergleichbar seid. Und das Zweite ist, ruft euch immer wieder in die Erinnerung eurer potenziellen Kunden, indem ihr regelmäßig Inhalte gebt, indem ihr regelmäßig euer Wissen teilt, weil wir sind Gewohnheitstiere. Ich weiß nicht mehr, was vor 8 Wochen war, aber wenn ich jetzt dran denke, wenn ich jetzt jemanden möchte für Podcast-Produktion und Beratung, dann bist du, Lynn, die Erste, die mir in den Sinn kommt, weil wir heute gesprochen haben. Aber wie sieht das in 4 Wochen aus? Weißt du, bist du dann immer noch die Erste oder ist jemand anderes oder jemand anderer die Erste, die dann auf ihrem LinkedIn-Profil regelmäßig postet? Das wird sich dann in mein Gehirn einbrennen. Das heißt, wenn bei mir, wenn ich in diesem Käufer-Cycle auftauche, dann gilt es als Freelancer, die erste Person oder der Erste zu sein, der in Erinnerung dieses potenziellen Kunden ist. Und das macht man durch regelmäßig Inhalte posten, interagieren und rausgehen und sich zeigen.
Challenge accepted. Mal schauen, wie es in 4 Wochen aussieht, ob du dich noch an mich erinnerst. Ja, mega. Also ich denke mal, hier ist bestimmt der ein oder andere jetzt richtig neugierig geworden und du hast bestimmt einen ordentlichen Motivationskick hinterlassen. Ich finde es auch total spannend, irgendwie immer sich selbst da zu optimieren. Und ich weiß, dass viele von meinen Hörern, Hörerinnen auch noch ganz am Anfang stehen und hoffentlich jetzt direkt was mitnehmen können, um richtig zu starten überhaupt mal. Wie kann ich denn jetzt deine Dienste sozusagen in Anspruch nehmen? Also wie läuft das, wenn ich jetzt sage, ich möchte da irgendwie an die Hand genommen werden und mit dir zusammenarbeiten? Wie finde ich dich?
Also erstmal können die Leute auf finally-freelancing.de gehen. Das ist meine Website. Und wenn die Leute interessiert sind und mehr erfahren möchten, können sie einfach unten auf dem Button ein Erstgespräch buchen. Und dann sprechen wir erstmal grundsätzlich darüber, ob ich der Person helfen kann und ob das überhaupt ein Fit wäre, weil ich finde, es muss persönlich auch immer passen. Und es ist bei mir auch nicht so, dass ich den Leuten irgendwie, also ich arbeite dann auch eng eins zu eins mit den Leuten zusammen. Deswegen muss das Menschliche auch passen von beiden Seiten. Aber das ist die erste Anlaufadresse, finally-freelancing.de, wenn die Leute interessiert sind an einer Zusammenarbeit, wenn die Leute kostenlos Inhalte haben wollen und regelmäßig Input, unter finally-freelancing auf meinem Instagram-Channel. Das ist auch wie finally-freelancing, finden die Leute mich auf Instagram.
Cool.
Genau, da bin ich auch
Und der
aktiv
zweite
und
Schritt ist dann Masterplan zusammen entwickeln.
genau, der zweite Schritt wäre dann, dass wir einfach mal einen Ist-Stand machen. Das heißt, welche Kunden hattest du bisher, wie viel Umsatz hast du bisher gemacht, wie ist deine Profitabilität? Dann einleiten, dass sie regelmäßig gesehen werden, dass sie nach außen hingehen und dass sie ja als Experte wahrgenommen werden. Und dann natürlich auch ganz wichtig, wie kommen sie an ideale Kunden und keine Kunden, die Kopfschmerzen bereiten, sondern wirklich, wie kann man replizieren, wie kann man schauen, dass die besten Kunden, die man in der Vergangenheit hatte oder vielleicht auch noch gar nicht hat, wie man systematisch Schritt für Schritt an diese Kunden kommt und wenn man diese Kunden erstmal gefunden hat, wie man aus dem Gespräch dann wirklich einen zahlenden Kunden macht und der ganze Overhead drumherum, wie plane ich meine Woche, wie plane ich mein Jahr, wie lege ich halt, ja, wie führe ich meine Selbstständigkeit wie ein Unternehmer und nicht wie ein Freelancer, der irgendwie um 11 Uhr aufsteht, erstmal seine E-Mails checkt und guckt, ja, was fließt denn gerade so rein? Wenn andere das wollen, hey, no offense, die sollen das machen, aber ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, hey, wenn ich arbeite, dann arbeite ich und ich möchte das vernünftig machen und ich möchte nicht irgendwie 12 Stunden erreichbar sein und Larifari machen, sondern ich möchte gezielt meine 7, 8 Stunden arbeiten und dann will ich nach 3 Monaten dastehen, dass andere mich für verrückt halten und denken, alter Schwede, was hast du denn für einen Sprung gemacht? Wie hast du das angestellt? Und das ist erschreckend, wie schnell man vorankommt, wenn man einen Plan hat und sich auf die richtigen Dinge fokussiert. Genau.
Richtig cool.
Ja, go for it. Ganz wichtig ist, dass die, also wenn die Zuschauer, wenn sie irgendwas mitnehmen, glaubt an euch, denn es ist sehr schwer, jemanden von sich selbst und von seinen Dienstleistungen zu überzeugen, wenn man selbst davon nicht überzeugt ist. Und das merke ich bei vielen, dass erstmal viel Groundwork betrieben werden muss. Und Groundwork ist an sich selbst glauben, seine Ziele definieren, wo möchte ich stehen und dann aber auch wirklich in Aktion treten und auf diese Ziele hinausarbeiten. Geht euren Weg. Es ist ein toller Weg irgendwie als Freelancer und ich bin all in dafür, weil die Freelancer von heute sind die Unternehmer von morgen und die Unternehmer von morgen machen die Nation irgendwie, sorgen für Wohlstand und machen das Land und auch Europa so, denke ich mir besser. Das ist so ein bisschen meine Vision. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich auch natürlich persönlich fragen. Schreibt mir einfach auf Instagram, da bin ich am ehesten erreichbar. Und wenn ihr irgendwo gerade irgendwo steht und nicht weiterkommt, schreibt mir gerne. Ich freue mich darüber. Und ja, thanks for having me, Lynn.
Ha, ja, thanks for coming. Ich habe hier richtig viel draus mitnehmen können. Ich hoffe, dass es meinen Zuhörern und Zuhörerinnen genauso geht. Und ich bin ganz gespannt auf die Nachwirkungen, die dieses Gespräch hier haben wird.
Danke, dass
Auf jeden
ich
Fall.
hier zu Gast sein durfte.
Ich danke dir. Ich hoffe, dass du jetzt ganz inspiriert bist von dieser Folge und die Chance nutzt und deine Fragen, die noch offen sind, einfach an mich oder an Marwan rausschickst per Instagram. Wir werden dir sicherlich darauf antworten. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder darüber, wenn du diese Podcast-Folge in deiner Story bei Instagram teilst. Mir hat's riesig Spaß gemacht und in diesem Sinne sage ich, bis dahin, eure Lynn.